Unser Thema heute: Einheit der Christen oder für Gott ist nichts unmöglich. Ein Willkommen dazu sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Die Gebetswoche für die Einheit der Christen ist vor wenigen Tagen feierlich abgeschlossen worden. Jedes Jahr im Januar beten Christen aus aller Welt und allen Konfessionen eine Woche lang um Einheit und Versöhnung. In diesem Gebet schließt sich die Christenheit dem Gebet Jesu selbst an. Jesus hat ja im großen Moment seines Vermächtnisses im Abendmahlsaal genau das, die Einheit seiner Jünger, ins Zentrum seines hohepriesterlichen Gebets gestellt. Jetzt könnte man versucht sein zu meinen, dass dieses Gebet im Laufe der Geschichte vielleicht nicht allzu viel gefruchtet habe. Man sieht ja, wenn man in die Welt schaut, wie viele unzählige Kirchen und Konfessionen es gibt und dass sie da, wo sie aufeinandertreffen, oft auch Unverständnis oder sogar Feindschaft mit sich bringen. Man könnte den Gedanken aber auch umdrehen und stattdessen sagen, Jesus wusste wohl, wie bitter notwendig dieses Gebet im Laufe der Geschichte werden würde, und deshalb hat er ihm diesen zentralen Platz gegeben. Die ökumenische Bewegung hat in den letzten Jahrzehnten einen weiten Weg zurückgelegt und es gibt große Hoffnungszeichen, auch im Miteinander der Konfessionen. Aber wenn wir genau hinschauen, gibt es auch viele Positionen, gerade in der Lehre, die teilweise ziemlich festgefahren aussehen. Einheit der Christen oder für Gott ist nichts unmöglich. Das ist unser Thema in dieser Spiritualitätssendung und unser Gast ist Pater Hubertus Freiberg. Er ist geistlicher Rektor des Hauses Regina Pazis in Leutkirch. Ich grüße Sie, Pater Hubertus.
Grüße Gott, Frau Fröhlich und liebe Zuhörer.
Das Haus Regina Pazis ist ein Tagungshaus der Diözese Rottenburg-Stuttgart, also ein katholisches Haus. Sie haben aber dort nicht nur katholische Gäste. Wie erleben Sie das miteinander mit den anderen Glaubensrichtungen, Konfessionen?
Also erstmals sind wir als Tagungshaus der Diözese Rottenburg-Stuttgart grundsätzlich mal für alle Veranstaltungen offen, die nicht explizit gegen den Glauben und gegen die Kirche sind. Das heißt, wir sind einfach erstmal ein Tagungshaus, wo unterschiedliche Gruppen und Firmen und Verbände auch ihre Tagungen machen können zu den kirchlichen Gruppen hinzu. Und dann sind wir natürlich ein geistliches Zentrum der katholischen Kirche, wo wir Exerzitien, Einkehrtage und vieles mehr anbieten. Aber darüber hinaus gibt es zum Beispiel auch eine kleine Tradition, wo ich evangelischen Christen der Johanniterkommende Einkehrtage gegeben habe, wo ökumenische Kreise hierher kommen. Es gibt auch manche Christen, wir haben zum Beispiel eine christliche Gruppierung, die regelmäßig sich einmal im Vierteljahr hier im Haus treffen, die aber überkonfessionell sind, genauso wie auch eine Kindergruppe, die ökumenisch ist. Also da gibt es sehr breiten Spielraum, den wir da nutzen, weil wir sagen, Christen sind erstmal für jeden Menschen da. Und deswegen hat auch die Diözese Rottenburg-Stuttgart sich entschlossen, ihre Tagungshäuser zu behalten und sie gerade als Zeichen christlicher Gastfreundschaft erstmal jedem offen zu halten und zu ermöglichen, hier auch Kontakt mit Religion und Glauben zu kommen.
Das heißt, das ist ein sehr vielfältiges Haus. Wenn ich das so raushöre, ist es schon so, dass Sie das als bereichernd erleben? Oder wie kann ich es verstehen?
Ja, wir erleben es als Bereicherung, zumindest für die Einzelnen, die hierher kommen und eine Erfahrung des Glaubens machen oder auch Informationen über Glauben. Viele auch meiner Einkehrtage oder auch Ravi Radio Horeb gibt es natürlich Hörer, die Protestanten sind in unterschiedlicher Landeskirchen. Und ich erlebe auch, dass natürlich dieses Zeichen Kirche ist für den Menschen da, auch ein positives Zeichen für Gläubige wie Nichtgläubige, Katholiken wie Protestanten ist.
Wie sind Sie denn eigentlich persönlich zur Ökumene gekommen, Pater Hubertus?
Ja, ich bin ja im letzten Jahrtausend, wie man so schön sagen könnte, zur Welt gekommen. Und meine Eltern waren damals eine Mischehe, so nannte man damals die Ehe zwischen Katholiken und Protestanten. Es war so, mein Vater war katholisch, meine Mutter evangelisch. Es war aber für uns keine die Erfahrung, dass meine Mutter, die hauptsächlich bei uns zu Hause war, weil mein Vater viel unterwegs war, mit uns gebetet hat, selbstverständlich. Das war völlig normal. Sie auch mit uns den Maialtar gerichtet hat. Aber sie zum Beispiel nie mit uns in die katholische Kirche, außer an Heiligabend gegangen war, sonst eben zu sich in die evangelische Kirche. Wir aber da auch meiner Erinnerung nach eigentlich nie mitgegangen sind. Und so haben wir natürlich zum einen das Glaubenszeugnis meiner Mutter erlebt. Deswegen bin ich auch sehr liberal groß geworden und deswegen auch meine Herzensweite, die ich dadurch erlebt habe, auch das liberale Katholische, auch wenn es sehr traditionell war und doch liberales katholisches Elternhaus. Und gleichzeitig auch diesen Schmerz der Trennung, das mir bewusst besonders in Erinnerung noch ist, am Silberhochzeitstag meiner Eltern bei der Vorbesprechung, wo der Ortsgeistliche damals gefragt wurde, ob bei der Heiligen Messe zur Ehren der Silbernen Hochzeit meine Mutter auch die Kommunion empfangen könnte, hat er nach langem Nachdenken eben meine Mutter gefragt, wie sie denn zu den Sakramenten der Eucharistie, der Priesterweihe, der Heiligen Beichte etc. stünde. Und das war ihr zwar bekannt, aber nicht das ihre. Und daraufhin hat er sie gebeten, nicht zur Heiligen Kommunion zu kommen. Und dieser Schmerz sitzt mir auch tief. Und deswegen ist mein persönliches Anliegen auch, dass wir vieles tun können für das Miteinander auf dem Weg zur Einheit und viel mehr tun können, als wir es tun. Da werden wir jetzt auch sicher noch Gelegenheit haben, da zu überlegen, was können wir denn auch Mehres tun. Denn wenn man Umfragen macht, sind sicher 90% der Menschen für Ökumene und Einheit. Wenn man aber die Gebetswoche für die Christen oder die ganzen Veranstaltungen ökumenischer Natur betrachtet, sieht man, dass da vielleicht 0,1% der Christen vor Ort an so einer Veranstaltung teilnehmen. Da merken wir also, dass der Schmerz oder der Drang zur Einheit mehr ein politischer ist als ein tatsächlicher Herzenswunsch.
Ich denke, dass wir gerade in Ihrer Lebensgeschichte fast wie in einem Brennglas das gesammelt haben, worum es in dieser Sendung geht. Da ist zum einen das Stichwort eben das Miteinander evangelisch-katholisch, was Sie in Ihrer Familie ganz persönlich auch erlebt haben, auch mit dem Schmerz der Trennung. Wenn wir jetzt den Blick auf die evangelischen Mitchristen richten, die ist ja besonders, das ist die Ökumene, die bei uns im Land der Reformation die drängendste ist. Da sehen wir, dass jetzt im Moment die Vorbereitungen für das Reformationsjubiläum auf Hochtouren laufen. Am 31. Oktober 1517 hat Martin Luther der Überlieferung nach seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen. Er hat damit, so schreibt das die Geschichte, die Reformation eingeleitet. In 2 Jahren ist das 500 Jahre her und in den evangelischen Gemeinschaften wird das groß gefeiert. Es gibt aber auch kritische Stimmen. Ist der Reformationstag wirklich ein Grund zum Feiern, gerade wenn man für die Ökumene ist? Wie sehen Sie das, Pater Hubertus?
Ja, also die Frage ist in der Tat, was feiern wir da? Also wir Katholiken feiern da sicher gar nichts, außer Verlust, Schmerz und Trauer, sage ich jetzt mal sehr plakativ. Für die evangelischen Christen muss ja die Frage sein, feiern wir da die Gründung unserer kirchlichen Gemeinschaften? Das würde bedeuten, dass es etwas anderes und was Neues ist und somit ein Bruch mit der sogenannten alten Kirche. Luther hat aber die alte Kirche als die rechte, glaubenswahrheitsbekennende Kirche anerkannt. Also ist es doch nichts Neues. Dann ist das etwas eine Abtrennung, eine Loslösung von dem Eigentlichen. Und wenn wir die Früchte, sagen wir mal, über diese Jahrhunderte hinweg anschauen, dann müssen wir sagen, da gibt es natürlich kulturell großartige Sachen, Musik und Literatur. Aber wir müssen natürlich auch sagen, es gibt unendlich vieles Leid, was geschehen ist. die Kleinstaaterei, auch in den evangelischen Landeskirchen. Wir sprechen ja immer von der evangelischen Kirche, die es gar nicht gibt. Also es wäre sicher auch ein Aspekt noch Ökumene innerhalb der evangelischen kirchlichen Gemeinschaften. Also diese Zertrennung und Zerstreuung, der 30-jährige Krieg, all die politischen Kriege, die unter dem Deckmantel konfessioneller Kriege geführt werden, bis heute hin in Irland, wo die englische Besatzungsmacht gegen die irische Einheimischen kämpfen und umgekehrt. Das hat mit katholisch und evangelisch eigentlich nichts zu tun, sondern eben auch die einen gegen die anderen. Also da sehen wir, es ist sehr schwierig zu sagen, was feiern wir da. Ich würde mal so sagen, für uns Katholiken ist das eigentlich mit Trauerflor zu besuchen, so eine Einladung. Und was die einzelnen evangelischen Landeskirchen feiern, die ja auch untereinander viel Leid sich zugefügt haben, ist mir auch nicht so ganz klar. Also da müsste man sicher im Gespräch sein, was ist das eigentlich? Und wenn wir jetzt einen staatlichen Feiertag begehen, dann müsste man sagen, auch mit welcher Begründung wird der Staat da etwas feiern, was letztendlich auch dauerhaft zu Schwierigkeiten unter den Staatsbürgern geführt hat und bis heute hin führt. Also ich sage mal ein wenig grobschlächtig, wenn wir es als einen Tag des Eingeschehens der Schuld und auch ruhig der gegenseitigen Schuld. Wir haben natürlich als Katholiken sehr viel auch gesündigt. Und das war ja auch ein Anlass, dass in Rom und zum Teil, wo Luther Kirche erlebt hat, eben auch Unrecht geschehen ist. Aber wenn wir die Kirche in Spanien betrachten, hat sie es anders gelöst als eben Luther und die anderen Reformatoren. Aber so ein gemeinsames Schuldbekenntnis oder der heilige Vater Johannes Paul, der heilige, große, der hat ja im Jahr 2000 dieses unglaubliche Schuldbekenntnis gesprochen, wo es auch eingestanden wurde, dass man auch dass die Glieder der Kirche, der katholischen Kirche gesündigt haben im Hinblick auf andere Christen. Also da zu sagen, wo bleibt das Schuldbekenntnis auch der Kirchen aus der Reformation? Oder feiern wir oder begehen wir einen gemeinsamen Bußtag? Das wäre mein Vorschlag, zumal es ja auch die Frage ist, Ökumene beschränkt sich ja nicht auf die Gemeinschaften, die aus der Reformation hervorkommen, sondern Ökumene ist ja auch ein großes Thema mit all den Kirchen, die auch in Glaubensdingen in weiten Teilen völlig in der Sakramentenlehre und der Hierarchie eins sind. Wie können wir da Einheit stiften, wo wir weniger theologische Probleme haben, als vielmehr auch politische Probleme?
Also die orthodoxen Kirchen vor allem.
Genau.
Genau, mir hatte mal ein Mitarbeiter im päpstlichen Einheitsrat gesagt, also bei den Orthodoxen ist es so, dass die Ökumene vor allem auf der freundschaftlichen Ebene laufe, weil da einfach viele Feindseligkeiten eher politischer Art auch da sind. Das heißt, da geht es darum, gute Verbindungen zu schaffen, Dialog und so weiter. Da sieht man ja auch, dass da riesige Fortschritte gemacht wurden, weil es in Glaubensdingen eigentlich nicht so ein großes Problem sei, während mit den ganzen Gemeinschaften der Reformation ist es so, dass es mehr ein theologischer Diskurs ist, der dadurch so kompliziert ist, dass die einzelnen Gemeinschaften untereinander ja auch oft sehr riesige Unterschiede haben. Es gibt ja Gruppierungen innerhalb der reformatorischen Kirchen, die der katholischen Kirche näher stehen als den anderen aus der Kirche hervorgegangenen Gemeinschaften. Das heißt, oft meinte er, sehe es so aus im konkreten theologischen Dialog, dass wenn dann die Vertreter mit den Katholiken zusammensitzen, die katholischen Vertreter erstmal sagen, wie wäre es, wenn ihr euch erstmal für ein Jahr lang Zeit nehmt und euch erstmal selber klar werdet über das Thema, sodass der katholisch-evangelische Dialog gleichzeitig auch immer wieder den Dialog unter den evangelischen anstoße.
Also das sicherlich. Es ist ja so, dass Sie sich vorstellen müssen, bis 1973 haben die unterschiedlichen Landeskirchen keine Abendmahls- und Sakramentengemeinschaft gehabt. Und es gab dann in Leuenburg bei Basel eben im März 1973 eine Übereinkunft, dass in dem gesagt wurde, wir gewähren einander Gemeinschaft in Wort und Sakrament und erkennen auch uns gegenseitig als wahrer und voller Ausdruck der Kirche Jesu Christi an und erkennen auch einander in der Ordination an und im Abendmahl. Aber wir stellen fest, wir haben Unterschiede in der Abendmahlvorstellung, auch zum Teil in der Ordination. Und deswegen setzen wir eine Kommission ein, die da Einheit stiftet oder zur Einheit führt. Da habe ich bislang niemanden kennengelernt, der mir sagen konnte, da ist tatsächlich etwas weitergegangen, sondern nachdem man jetzt quasi einen äußeren Zustand der vermeintlichen Einheit geschaffen hat, ist da dieses Drängen nach wirklicher Wahrheitsfindung nicht mehr gegeben. Und dieses Thema der Wahrheitsfindung, das scheint mir ein wesentlicher Aspekt auch in der Ökumene zu sein. Also weniger mag ich dich, magst du mich, fühlt sich das gut an oder fühlt sich das nicht so gut an, sondern was erkennen wir als Auftrag der Kirche, was erkennen wir durch Jesus Christus im Evangelium an für uns und wie wollen wir das miteinander teilen. Und da sehen wir, ich habe im Bergischen Land noch erlebt, dass aber vor wenigen Jahren erst, dass zum Beispiel die altlutherische Gemeinde also den Mitgliedern der reformatorischen Gemeinschaften keine Abendmahlgemeinschaft gewährt haben, weil die diese Leuenberger Konkordie nicht unterschrieben haben. Also da sehen wir Ökumene der Einheit. Und auch die Erwartung auf Einheit scheint eben auch in den unterschiedlichen kirchlichen Gemeinschaften in der evangelischen Kirche sehr schwierig zu sein.
Da sieht man, das ist die katholische Perspektive auch auf den Dialog und vielleicht versteht man daraus dann auch besser, warum die katholische Kirche sich nicht so einfach auf diese sogenannte Gastfreundschaft beim Abendmahl einlassen kann und will, weil sie da den Schwerpunkt auch setzt auf die Wahrheitsfindung und nicht, dass man erst einmal eine Einheit ja, suggeriert, die vielleicht so gar nicht da ist in Wirklichkeit. Jetzt sind da so verschiedene Punkte angestoßen worden, wo wir sehen, da hängt es auch wirklich immer noch gerade in dem Dialog mit den Gemeinschaften der Reformation. Wir haben gehört, es gab 500 Jahre lang viele Kriege, Blutvergießen. Das Blutvergießen zwischen Orthodoxen und Katholiken ist ja übrigens noch viel älter. Aber im Vergleich dazu ist die ökumenische Bewegung gar nicht so alt, etwa 50 Jahre alt. Wodurch wurde diese ökumenische Bewegung eigentlich angestoßen?
Also, ich will es mal so sagen, wir haben natürlich immer wieder erlebt, dass auch gerade in orthodoxen Gemeinschaften Gläubige sich aufgemacht haben, die Einheit mit Rom zum Beispiel zu suchen. So gibt es ja zu fast allen, nach meinem Erkenntnisstand, zu fast allen orthodoxen Kirchen auch also Kirchen, die mit Rom uniert sind. Also da gab es über Jahrhunderte hinweg auch Märtyrer der Ökumene, auch und bei
Ein
uns in
Stachel im
Deutschland spreche
Fleisch,
ich jetzt,
offensichtlich
bitte?
oft ein Stachel im Fleisch der orthodoxen Kirchen.
Ja, und auch diese immer auch ein Prüfstand, wie gehen die Lateiner mit den Orthodoxen um? Und da ist man auch natürlich auch immer nicht so ganz edel dann auch mit umgegangen, sodass es auch keine Werbeveranstaltung erstmal war. Aber bei uns hier in Deutschland können wir sagen, gab es sicher in den 20er Jahren ja sehr viele Bewegungen auch, aber das flächendeckend, wie wir es jetzt erlebt haben und es innerhalb von 50 Jahren einen solchen Umbruch gegeben hat, ist sicherlich ein Aspekt davon, dass die Feldgeistlichen im Zweiten Weltkrieg ja nicht selten sich gegenseitig zum Beispiel bei der Liturgie unterstützt haben, da hat der eine mal die Orgel gespielt oder mal der andere oder gesungen, miteinander diskutiert, gebetet. Da wurde in den Schützengräben, dann beteten alle miteinander und nicht nur die Katholiken in der einen Ecke und die Protestanten in der anderen Ecke. Also da sah man, diese Not und diese Bedrängnis haben dazu geführt zur Ökumene. Und ein zweiter Schritt, ein Nachkriegsschritt ist natürlich, dass durch die Flüchtlingsströme, die ja interessanterweise häufig so waren, dass in katholische Gebiete sehr viele evangelische Flüchtlinge geführt wurden und in evangelische Gebiete katholische geführt wurden, so wurden, sage ich mal, diese geschlossenen Systeme aufgesprengt dadurch, dass von der jeweils anderen Konfession Menschen da waren. Und wenn Sie zum Beispiel als ein kleiner Ausblick noch von dem, was wir vorher gesagt haben, in USA durch ein Dorf fahren oder eine kleine Stadt fahren, können Sie ja 5 bis 10 Kirchen an der Hauptstraße hintereinander sehen. Und da sehen Sie, dass eben die Reformation keinen Fortschritt in der Einheit gebracht haben, sondern dass das eben ein Zeichen dafür ist, dass immer wenn es Streit gegeben hat, man eigentlich sich getrennt hat und etwas Neues aufgemacht hat und weiterhin aufmacht, dagegen unter der Leitung des Papstes eine immense Weite geschehen konnte, weil man da nicht sagen konnte, ich weiß es besser als du, sondern da wurde durch das Lehramt dann häufig entschieden. Und deswegen haben wir innerhalb der katholischen Kirche eine unglaubliche Breite. Aber das macht natürlich auch das Spannungsverhältnis aus. Also wir können sagen, und wenn wir das gerade auch als Ältere sehen, was sich alles geändert hat von meiner Kindheit bis heute, müssen wir sagen, die Ökumene in der Breite hat sich ja sehr zum Vorteil der Menschen gewandelt, bis hin aber auch bis zu dieser Gefahr, dass viele sagen, es ist eh alles einerlei, es ist eh alles gleich, gleichgültig, so dass man gar nicht mehr nach der Wahrheit fragt, sondern einfach sagt, wir haben ja alle den gleichen Herrgott, da müssen wir jetzt nicht spitzfindig sein.
Das heißt, das ist jetzt so die Spannung, in der wir stehen. Auf der einen Seite ist die ökumenische Bewegung durch die Erfahrung des Krieges beflügelt worden. Das ist ja so eine klassische Diaspora- oder Verfolgungssituation gewesen. Und das schweißt normalerweise die Christen auch zusammen. Das kann man genauso beobachten in Ländern, in denen Christen heute verfolgt werden oder wo sie eine kleine Minderheit sind, wie zum Beispiel in arabischen Ländern. Da gibt es zwar vielleicht auf der hierarchischen Ebene Konfliktpotenzial, einiges, aber gerade die Gläubigen untereinander, die fragen da nicht groß, bist du orthodox oder bist du Katholik oder was, da ist man froh, gerade wenn es ums Heiraten geht, wenn man überhaupt einen Christen findet zum Heiraten. Während das heißt, die Verfolgungssituation und Diaspora-Situation konzentriert vielleicht das Christliche auf das Wesentliche und Gemeinsame auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir die Spannung bei uns eben, dass man nicht mehr so genau die Unterschiede wahrnimmt, sie gar nicht mehr benennen möchte, sondern das Ganze eher auf einer Wohlfühlgefühlsebene angeht.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, als ich Ministrant war, war es so, dass werktags eigentlich niemand zur Kommunion gegangen ist und am Sonntag war am Samstag davor sogenannte Standeskommunion. Also ich mache ein Beispiel, da war dann am Samstag für die Männer Beichte und die Männer, die dann zur Beichte gingen, die gingen am Sonntag zur Heiligen Kommunion. Also es gingen immer weniger zur Kommunion als diejenigen, die da waren. Und diese hohe Frömmigkeitsäußerung, indem man kniend die Heilige Kommunion in den Mund empfangen hatte, mit dem Bewusstsein der Nüchternheit, mit dem Bewusstsein, es ist notwendig, vor der Heiligen Kommunion gebeichtet zu haben, so dass das klar war, da braucht es Vorbereitung und es braucht auch dieses Bewusstsein, ja, ich glaube, das, was die Kirche lehrt, ich glaube an das Sakrament der Eucharistie, ich glaube an das Sakrament der Buße, ich glaube das Sakrament der Priesterweihe, ich glaube das, was in der Heiligen Messe geschieht, das bejahe ich und ich bejahe, dass durch all dieses, was in der Messe geschieht, ich in die Einheit der katholischen Kirche hineingenommen bin und das bejahe. All dies, bis auf das Letzte, passiert ja heute, wenn man von außen hin betrachtet, nicht, sondern von außen betrachtet, geht jeder, der in der Kirche ist, zur Kommunion und nimmt das ihm Dargereichte auf dem Vorbeigehen mit, ohne Vorbereitung der Heiligen Beichte, ohne etwas stark nachzudenken. Ich erinnere mich an eine Beerdigung vor einigen Jahren. Da war ein Mann zur Kommunionbank vorgetreten, dem man irgendwie anmerkte, er war unsicher, wie er die Kommunion empfangen sollte. Und der Kommunionausteiler reichte ihm die Kommunion, sah aber, dass er sie nicht konsumiert und ging ihm hinterher und bat ihn, die Kommunion zu konsumieren. Und dann rief aus der ersten Bank jemand, das ist nicht so schlimm, der konnte es ja nicht wissen, der ist Muslim. Also auch der Katholik, der vorne in der Bank saß, für den war es kein Problem, dass der entschuldigte sich quasi, er kann es ja nicht wissen, wie er es richtig macht, aber es war schon richtig, dass er es gemacht hat, so ungefähr. Und da sehen wir, dass wir dass es alle tun, dass es dann mehr ein soziologischer Vollzug wird, als dass es auch eine Glaubensäußerung ist. Sie müssen sich ja vorstellen, dass derjenige, der zur Kommunion geht, sagt, ich bin mit all dem einverstanden, was die katholische Kirche lehrt. Ich nehme mich hinein, lasse mich hineinnehmen in dieses Geschehen und durch mein Amen bestätige ich das. Ich mache vielleicht ein bisschen drastisches Beispiel, aber wenn wir jetzt zum Beispiel Diskussionen haben über die Pegida-Bewegung, die ich übrigens für falsch halte, aber wenn da Menschen mitlaufen, dann sagt jeder, der da mitgeht, mit dem kann man nicht reden, weil der rechtsradikal ist. So plakativ wird es manchmal dargestellt. Also derjenige, der damit hinläuft, der wird mit der ganzen Bewegung identifiziert und durch sein Dasein sagte er, ich gehöre auch dazu. So ist das Volksempfinden. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, auch beim Kommuniongang ist derjenige, der damit vorgeht, drückt auch alleine durch sein Mittun aus, ich bin mit all dem, was hier geschieht, einverstanden und beteilige mich daran, auch dadurch, dass ich bei dem Vollzug des Einswerden durch die Eucharistie beteilige und sie empfange. Und wenn man das einzeln klar macht, dass du dadurch, dass du die Kommunion empfängst, bestätigst, dass all das, was die katholische Kirche lehrt, du auch glaubst und dass das auch geschehen soll, dann würden sehr viele Menschen sicherlich nicht zur Kommunion gehen wollen.
Das ist also ein Plädoyer für die Wahrhaftigkeit auch im ökumenischen Dialog. Ich denke, an der Stelle können wir etwas Musik hören und danach können wir vielleicht noch ein wenig darüber nachdenken, wie denn das ökumenische Miteinander fruchtbar und auch wirksam umgesetzt werden kann in unserer heutigen Zeit mit den Mitteln, die wir heute schon zur Hand haben. Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb zum Thema Einheit der Christen oder Für Gott ist nichts unmöglich. Pater Hubertus Freiberg, er ist geistlicher Rektor des Hauses Regina Pazis in Leutkirch, ist unser Gast. Und wir haben gerade sehr schön zu diesem Thema gehört, Papst Johannes Paul II. In einem Musikstück, das mit seiner Stimme zusammen gemischt wurde. Wir haben ihn gehört, wie er auf Französisch gesagt hat, dass die Trennung in verschiedene religiöse Gemeinschaften nicht eine Quelle der Feindschaft sein dürfe für die Christen, sondern er sagt, die Liebe Christi drängt uns dazu, auf dem Weg der vollkommenen Einheit weiterzugehen. Pater Hubertus, wir haben eben also diese Spannung gehört, in der wir stehen. Auf der einen Seite in der Ökumene gibt es viel Potenzial, wenn wir auf das Gemeinsame, wirklich Gemeinsame schauen. Das zeigt uns eben die in Verfolgungs- oder Diaspora-Situationen, die Kirche oder die Christen, wie sie da zusammenrücken, auch sich auf das wirklich Wesentliche konzentrieren. Auf der anderen Seite, das haben Sie auch unterstrichen, hilft es nichts, wenn wir über die bestehenden Unterschiede einfach hinwegsehen und einfach so tun, als gäbe es sie nicht. Ich muss da denken an eine Erzählung, die ich mal von Kim Collins gehört habe, einer Charismatikerin, die von einer Freikirche in die katholische Kirche gewechselt ist später, also katholisch wurde, aber auf charismatischen Treffen weiterhin als gefragte Rednerin zu sehen war, auch auf ökumenischen Treffen weiterhin mit anderen Christen anderer Konfessionen, vor allem aus den Freikirchen. Und dass sie erzählte, wie sie sich einmal plötzlich unvorbereitet in der Situation wiederfand, dass das Abendmahl gefeiert wurde. Und sie spürte, es wurde ihr gereicht, sie kann nicht daran teilnehmen. Und sie ist in dem Moment in Tränen ausgebrochen. Also sie hat nicht jetzt einfach gesagt, gut, dann aus Zeichen der Ökumene nehme ich dieses Angebot an, eben an dem Abendmahl teilzunehmen, sondern sie hat abgelehnt, weil das vor ihrem Gewissen das Richtige war, brach aber dabei in Tränen aus und sie beschrieb dann, wie dieses Treffen dann dadurch, dass alle so berührt waren von ihrer Reaktion, endete darin, dass es ein großes Bußtreffen war, in dem man sich gegenseitig die Schuld an der Trennung eingestand und man spürte, sagte sie, auf der einen Seite das Leiden an der Trennung, das alle spürten in dem Moment, vielleicht auch das Leiden, das Christus selber spürt, wenn er seine getrennte Christenheit sieht, dass das ihnen wirklich ins Herz gefahren ist. Auf der anderen Seite war eine tiefe Einheit eben in diesem Leiden an der Trennung da. Das hat mich sehr bewegt damals, als ich das gehört habe. Kann da sowas ein Weg sein?
Also ich denke, dass es ein sehr eindrückliches Zeugnis ist, wirklich diesen Schmerz zu erleben und ihn zu erfahren und somit Zeugnis für seine Sehnsucht zu geben. Und das erleben wir ja auch bei Johannes Paul und bei den nachfolgenden Päpsten, dass gerade dort, wo die Sehnsucht und die Ehrlichkeit am stärksten war, auch die Gespräche und der Austausch am einfachsten war. Dort, wo wir einfach nur plakativ gefordert haben, dort war auch wenig Tiefgang möglich und wenig Austausch. Ich will es mal so sagen, die ökumenische Bewegung, da gab es schon Handreichungen der Bischofskonferenz aus den 80er Jahren, die drei Schritte eigentlich benannt haben oder vier Schritte benannt haben, sich informieren, einander begegnen und kennenlernen, miteinander beten, zusammenarbeiten. Und wenn ich mir vorstelle, ich komme als, ich sitze in Afrika und es kommt ein katholischer Christ und sagt, ich bringe dir Jesus und der ist prima. Und ich glaube dann irgendwann mal an diesen Jesus und dann kommt aber ein anderer Christ, der sagt, nein, das ist schon recht, aber mein, wie ich an Christus glaube, ist richtiger. Und da kommen noch drei andere Missionare und sagen, nee, Jesus ja, aber meine Vision ist die bessere. Da muss ja jeder normal denkende Mensch sagen, habt ihr sie noch alle? Und wenn wir nach Deutschland zum Beispiel schauen oder in die westliche Welt schauen, dann können wir sagen, was erlebt ein Mensch, der noch nie etwas von Christus gehört hat, wenn er hierher kommt. Und da sieht er, wie mir ein muslimischer Oberarzt einmal gesagt haben, Dekadenz pur. Und das ist die Folge des Christentums. Ich habe ihm natürlich versucht zu sagen, dass das nicht die Folge des Christentums ist, sondern der Mangel des Christentums. Aber für den Muslim ist es so, ich komme in ein christliches Land, erlebe Dekadenz, also ist das Christentum der Produzent von Dekadenz.
Das ist übrigens genau die Sichtweise, die man auch in muslimischen Ländern von den Christen oft hat und wo die sich oft mit Händen und Füßen dagegen wehren müssen. Es wird gesagt, schaut in die USA, da kommen die Pornos her oder in andere Länder, da gibt es gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften, sind die Christen, so sind die Christen. Das ist oft die Sichtweise der andersgläubigen Welt.
Das ist völlig richtig und das ist ja auch Auch unsere Frage ist ja auch im ökumenischen Dialog, bist du echt? Erlebst du, was du sagst, oder ist es nur politisch? Stimmt es? Ich kenne Gegenden, da wurde gesagt, das ist katholisch, da meinte man Lügen und Schummeln. Und so gibt es immer wieder auch solche Aussagen. Aber wir werden gemessen daran, was wir tun. Und Menschen zu begegnen, die noch nie etwas von Jesus Christus gehört haben, haben wir hier im Haus Regina Pazis in Leutkirch erlebt an Heiligabend. Wir hatten 30 Asylanten hier zu Gast, die Hälfte oder über die Hälfte waren Muslime, die noch nie etwas von Jesus Christus und der Weihnachtsgeschichte gehört haben. Und mit denen haben wir die Krippe aufgebaut und den Christbaum geschmückt und erklärt, warum wir was machen. Und dann kam ein Afrikaner, es waren alles Afrikaner, die kam mit dem dritten König, der eben auch aus Afrika stammend dargestellt war. Und er fragte, was denn das für eine Geschichte ist. Und als sie dann ihm erzählt wurde, nahm er Josef aus der Krippe und stellte diesen afrikanischen König neben diesen Jesus. Und das war für uns sehr bewegend, weil wir gesagt haben, an diesem Abend hat dieser Mensch erkannt, dass es gut ist, bei Jesus Christus zu sein. Und ich glaube, dass wir solche Erlebnisse, Erfahrungen, wenn wir das den Menschen nahe bringen, sei es auch unserer Jugend genauso, dann merken die, das ist dem ernst, das ist dem wichtig und das ist sinnvoll, was der macht. Und daher ist also auch diese Frage von Überfremdung und so eigentlich etwas, oder wir müssen unser katholisches Profil mehr dagegen stellen, völliger Quatsch, sondern wir müssen sagen, jeder von uns ist dazu berufen, sich zu bekehren. Und da steht im Katechismus der katholischen Kirche zu dieser Sehnsucht Jesu, dass sie alle eins sein sollen. Da gibt es mehrere Punkte. Und da heißt es, es braucht eine dauernde Erneuerung der Kirche, eine Bekehrung der Herzen, das gemeinsame Gebet, gegenseitige brüderliche Kenntnis, die ökumenische Bildung der Gläubigen und der Priester, dann das Gespräch zwischen den Theologen und Begegnungen zwischen den Christen und dann die Zusammenarbeit. Also die ersten zwei Sachen ist Erneuerung und Bekehrung, auch im ökumenischen Diskurs. Und da glaube ich eben, dass wir uns als Christen zusammentun müssen, um miteinander zu beten, um zu hören, was Gott will von uns, und das auch zu versuchen, gemeinsam in die Tat umzusetzen. In der Handreichung aus den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts der Deutschen Bischofskonferenz war schon zum Beispiel, dass man gemeinsame Wortgottesdienste werktags feiert. Und da könnten wir natürlich miteinander die Tagzeiten feiern, so wie es jetzt im neuen Gotteslob auch sehr schön die Möglichkeiten gegeben ist. Wir können miteinander Lobpreisgottesdienste, Fürbittgottesdienste, also wir könnten da sehr, sehr vieles miteinander beten und tun. Sie müssen sich vorstellen, das ist für mich immer so ein Beweis, wie wenig tatsächlich dieses Sehnen und Drängen da ist, wenn wir uns bei der Woche für die Einheit der Christen an drei Bibelabenden treffen, dann ist in einer Stadt von 20.000 Einwohnern, wo ich würde mal sagen 15.000 wahrscheinlich Christen sind, wenn es nicht noch viel mehr sind. Und von diesen 15.000 Menschen, wenn die gefragt werden, was ist wichtig, sagen sie alle Ökumene. Aber bei so einem Bibelabend sind dann 20 bis 25 Menschen da und da davon die Hälfte hauptberuflich oder ehrenamtlich engagierte Mitglieder der Kirchengemeinden. Also wir sehen, es drängt so wenig, die Menschen tatsächlich gemeinsam auf die Heilige Schrift zu hören. Warum gibt es nicht in jeder Gemeinde ökumenische Bibelkreise? Warum gibt es nicht ökumenische Gebetskreise, ökumenische Gebetsabende, wo Segnung stattfinden kann, wo auch Versöhnungsgespräche und Gebet stattfinden kann, vieles mehr. Ich habe zum Beispiel beim Ökumenischen Kirchentag in München organisiert, dass zwischen den beiden Ordensgemeinschaften Johanniter und Malteser, die die gleiche Ordenstradition haben, da haben wir eine ganze Psalmennacht gemacht. Wir haben miteinander Psalmen die ganze Nacht gelesen und sie gedeutet, natürlich immer abwechselnd auch, aber all diese Dinge sind uns möglich. Und dann könnte uns natürlich auch möglich sein, in sozial-karitativen Bereichen unsere Beratungsstellen. Warum gibt es eine katholische Beratungsstelle und 10 für Alkoholkranke zum Beispiel und ein Dorf weiter oder in der gleichen Straße eine evangelische Beratungsstelle für alkoholkranke Menschen? Da sehen wir, dass wir da sehr viel mehr tun könnten. Da spricht manchmal dann das Arbeitsrecht dagegen oder sonstige pragmatische äußere Punkte. Aber uns als Christen erfahrbar werden zu lassen, so dass Menschen, die nichts von Christus kennen, und es gibt ja immer mehr Menschen, erleben, bei denen da, diesen Christen, die da immer da sind, ist es gut sein. Da möchte ich mal verstehen, warum machen die das so? Also da bin ich überzeugt davon, dass da sehr viel möglich ist und wir nicht sagen müssen, die da oben oder die Theologen sollten doch mal, sondern nein, wie bekehre ich mich, wie erneuere ich mein Herz, wie bete ich mit anderen zusammen, wie ist das möglich? Und da finde ich, brauchen wir keine Berührungsängste zu haben. Wir haben hier im Haus in verschiedenen Gruppen von Freikirchlern über den Pastor einer neuapostolischen Gemeinde, der mit uns den Ostergarten bereitet, hin zu vielen evangelischen Christen, die bei uns beim Bibelabend oder sonst etwas dabei sind. Also da sieht man, wenn wir nicht Mitgliederwerbung betreiben und nicht Kirchensteuermitglieder suchen, wenn wir nicht sagen, du bist ein anderer als ich, sondern wenn wir sagen, wir wollen mal das miteinander tun, was wir tun können, dann können wir wirklich ein glaubwürdigeres Zeugnis ablegen, als wenn wir eben jeder in seine eigene Ecke hinein betet oder denkt. Mhm. Entschuldigung für diesen langen Ausflug.
Mhm. Ich denke, das sammelt ja auch eben, es gibt noch viel Spielraum in der Ökumene. Wir könnten gerade in der praktischen Ökumene noch viel stärker zusammenarbeiten und uns nicht so sehr auf die theologischen Fragen kaprizieren, da vielleicht auch einfach das Trennende mal stehen lassen, darunter leiden wirklich. Sie sagen eben, wer war bei einer Veranstaltung in der Gebetswoche für die Einheit der Christen? Ich denke, da können viele sich an die Brust schlagen und sagen, wir waren nicht dabei. Auf der anderen Seite eben wirklich das Teilen, was wirklich im tiefsten teilbar ist. Vielleicht müssen wir auch da manchmal noch in eine größere Diaspora-Situation rutschen, damit uns das bewusst wird. Ich möchte jetzt unseren Hörern noch die kurze Gelegenheit geben, bis zum Ende der Sendung anzurufen. Wenn Sie eine sehr positive Erfahrung vielleicht haben, wie Sie Ökumene ganz konkret leben, dann können Sie uns das gerne erzählen unter 089 517 008 008. Noch einmal die Hörernummer 089 517 008 008. Sie können anrufen und uns erzählen, wenn Sie eine besonders gute Initiative sehen in der Einheit der Christen. Wir reden weiter mit Pater Hubertus Freiberg. Unterdessen, Pater Hubertus, also auf der einen Seite gerade im karitativen Bereich, da wäre noch viel zu machen. Alles, was die Bibel angeht, ist ja eigentlich teilbar. Das heißt, da sich auch miteinander hinsetzen und schauen, was sagt das Wort Gottes über mein Leben? Das kann ein wirklich fruchtbares Miteinander sein. Auch wenn die Auslegung der Bibel vielleicht manchmal unterschiedlich sein mag.
Das sicherlich. Also ich denke, wir müssen da zwei schwere Aspekte betrachten. Das eine ist, Kardinal Koch hat im Priesterkreis der Diözese Rottenburg-Stuttgart im Mai gesagt, früher war man in theologischen Dingen weit auseinander und in ethischen Dingen eng beieinander. Heute ist es gerade umgekehrt. Heute sind wir in Deutschland weit auseinander in ethischen Fragen und deswegen geben wir ein völlig unglaubwürdiges Zeugnis und sehr viel näher in theologischen Fragen. Also da gibt es sicherlich ein großes Feld der Übereinstimmung. Es fängt von der Abtreibung über die Gentechnik bis hin zur Euthanasie an.
Also eine Übereinstimmung in ethischen Fragen, weil Sie sagten, wir sind weit auseinander.
Sind wir in Deutschland zwischen EKD und der katholischen Kirche weit auseinander und driften immer weiter auseinander. Und das ist eine große Tragik, weil wir dadurch auch den Politikern keine Möglichkeit mehr geben, die sagen, wir müssen auf die Christen hören, sondern die sagen, die Christen sagen jeder was anderes, also brauchen wir auf die nicht mehr hören.
Und das gerade mit den freikirchlichen Gemeinschaften oft genau dieser Punkt ist der am nächsten steht.
Ja, das ist wieder auch so wahr, ja. Eine kleine Sache, die ich noch sagen möchte, die mir erlebt ist, außer wenn jemand anruft, dann bitte unterbrechen. Mir ist mit Jugendlichen einmal begegnet bei dieser Frage auch, warum dürfen wir nicht zum Abendmahl bzw. zur Eucharistie kommen, zur Kommunion? Das ist ja die Maximalforderung. Da habe ich natürlich versucht zu erklären, die Voraussetzungen, wie wir es ja vorher schon genannt haben. Und dann kam einer und sagte, also ich glaube, ich habe jetzt ein gutes Beispiel. Und zwar Handball und Fußball. Das sind Leute, die springen einem Ball hinterher und schießen den mit dem Fuß in ein Tor. Und die anderen springen einem Ball hinterher und schießen den mit der Hand ins Tor. Die einen sind ein bisschen mehr, die anderen sind ein bisschen weniger. Die machen doch eigentlich das Gleiche. Können die es nicht zusammen machen? Und dann sagt ein anderer, naja, das geht ja nicht, weil wenn der Handballspieler beim Fußball mitspielen will, dann kann der nicht sagen, aber ich spiele bei euch mit der Hand mit, weil ich ja Handballer bin. Sondern der kann beim Fußball nur nach den Regeln des Fußballs mitspielen und nicht nach den Regeln des Handballs im Fußball und umgekehrt. Und das fand ich sehr schlau von diesen Jugendlichen, dass sie gesagt haben, wenn ich irgendwo mitmachen will und dazugehören will, muss ich natürlich auch bejahen und selber wollen, das, was die anderen auch wollen und nicht sagen, ich mache aber so mit, wie ich es mir vorstelle.
Nach meinen eigenen Regeln dazu.
Genau, weil das geht, man kann nicht Fußball und Handball gleichzeitig spielen, sondern man kann nur entweder das eine oder das andere spielen, obwohl es vermeintlich so ähnlich aussieht.
Und vor allem das Regelwerk ist auch was Objektives, nicht Subjektives.
Ja, genau.
Ich begrüße nun Frau Schneider bei uns in der Sendung. Grüß Sie Gott, Frau Schneider.
Ja, grüß Gott, Frau. Ist mir der Name entfallen. Herr Pater Gottes, kenne ich ganz gut. Grüß Gott, Pater Gottes, freut mich, Sie zu hören. Und ich wollte was zur Ökumene sagen. Ich war am 3. bis 6. Januar in Augsburg bei der Mehrkonferenz. Und das war ein sehr, sehr schönes Beispiel für Ökumene. Und da haben wir auch gemeinsam Gottesdienst gefeiert und das war sehr respektvoll. Also da hat jeder auf den anderen wirklich Rücksicht genommen. Und das war sehr schön, dass die katholischen, wo katholische Messe war, hat man die evangelischen gesegnet und bei der evangelischen Messe das Gleiche. Und das war wunderschön und das hat man auch sehr gut angenommen. Und das war eine richtig schöne Einheit. Und es kann funktionieren, wenn man sich dafür öffnet, also auf diesen Bereich, ja.
Ja, das ist sicher eine starke Bewegung mit einem starken Zeugnis der Einheit, das was vom Gebetshaus Augsburg ausgeht.
Genau.
Dankeschön, Frau Schneider,
bitte,
dass Sie es uns erzählt haben.
Ja.
Alles Gute. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Und
da bin ich.
Pater Robertus?
Da bin ich auch sehr dankbar um dieses Zeugnis, weil ich praktiziere das hier bei uns im Haus oder auch sonst wo sehr gerne, weil ich es gesehen habe bei Johannes Paul in Schweden, vor dem der schwedische evangelische Landesbischof steht, bei der Kommunionausteilung die Hand an sein Herz legt und Johannes Paul ihm den Segen erteilt. Das ist nach einer Absprache in Jönköping in den 80er Jahren in Schweden so üblich. Und ich finde, das wäre auch ein Modell und das würde ich gerne allen auch weitergeben, dieses Modell der Ehrfurcht und der Achtsamkeit vor dem anderen, beim Gottesdienst teilzunehmen und auch mit vor zum Altar zu treten. Aber der jeweilige, der von der anderen Konfession stammt, oder bei uns auch im katholischen Bereich gibt es sehr viele Gründe, nicht zur Heiligen Kommunion gehen zu können. Das oder auch wenn man auch nicht will, dass man dann mit vorgeht und die Hand aufs Herz legt und sagt, ich bitte um den Segen, sodass wir gemeinsam unter der Gnade Gottes stehen, auch gemeinsam diesen soziologischen Weg gehen, aber auch in der Achtung vor meiner eigenen Entscheidung, vor meiner eigenen Glauben und vor dem Glauben des anderen auch den nötigen Respekt zolle und aber doch auch die Gnade spüren kann und erleben kann.
Das ist auch ein aktives Vorgehen dann und nicht nur so ein passives Sitzenbleiben, was man eine andere Geste ist. Ich begrüße nun Herrn Demel in dieser Sendung. Grüße, Herr Demel.
Ja, grüß Gott. Ich halte das für sehr gut, was der Herr Pater gesagt hat, dass man dieses Reformationsgedenken als Gedenken oder als ja Bußfeier, ist vielleicht zu hoch gegriffen, feiert, also einführt oder dass man das so macht. Also nicht als Feier, weil Grund zum Feiern hat man da wirklich nicht. Und Sie haben auch gesagt, die Schuld für die Spaltung liegt auf beiden Seiten. Das kann man, das ist ja klar, das kann hier nicht mehr ausführen. Zum Thesenanschlag möchte ich sagen, der ist sehr umstritten. Professor Iserloh, ein Reformationshistoriker, hat also gesagt, der hat so nicht stattgefunden.
Ja,
der
stimmt.
Wird mittlerweile auch von, also in Frage gestellt. Wahrscheinlich war es so, dass Luther die Thesen an seine Vorgesetzten geschickt hat und eine Diskussion unter Fachleuten anregen wollte. Er wollte also wahrscheinlich nicht da zunächst einen allgemeinen Wirbel entfalten. Man hat leider am Anfang sein Anliegen nicht so ernst genommen und ja, die Folgen hat eben dann hat es so weit gemacht, dass es dann zur Spaltung gekommen ist. Und
genau.
Heute könnte man in der Ökumene viel miteinander tun. Man muss ja nicht gleich immer Maximalforderungen stellen. Wir haben zum Beispiel in Krumbach eine ökumenische Woche. Voriges Jahr war das Thema Christenverfolgung, das ja alle Christen betrifft, und heuer war das Thema Schöpfung. Also das ist immer sehr ansprechend gestaltet und man tut da nichts, was den anderen kränkt oder herausfordert, also keine Ökumene mit der Brechstange, wie ich sage. Also immer mit Respekt einander behandeln. Dankeschön.
Mhm. Dankeschön, Herr Demel, für den Hinweis. Genau, ich hatte eingangs gesagt, der Überlieferung nach, die Überlieferung liebt natürlich eher den spektakulären Thesenanschlag als das, was vielleicht etwas unspektakulärer in Wirklichkeit passiert ist. Dankeschön, Herr Demel. Alles Gute Ihnen nach Krumbach, auch für Ihre ökumenischen Initiativen. Und als letzte Hörerin in dieser Sendung begrüße ich Frau Wittchen. Hallo, Frau Wittchen. Hallo, sind Sie noch
ja,
da?
Ja, hallo, hier ist Wittchen.
Ja. Grüße Sie, Frau Wittchen, wir hören Sie.
Ja, und zwar haben wir hier in Siegen die Initiative, dass wir gerne ein Gebetshaus machen wollen. Wir haben es auch schon angefangen. Und jetzt ist es so, dass wir gerne auch auf katholische Geschwister zugehen würden, weil wir alle aus Freikirchen sind.
Aha.
Und meine ganz praktische Frage, wie fangen wir das an?
Pater Hubertus, kann man darauf auf die Schnelle eine Antwort geben oder verweisen wir gleich auf andere Gebetshäuser?
Also ich verweise auf andere Gebetshäuser, gerade nach Augsburg, aber ich glaube, dass wir den Heiligen Geist erbitten, dass er wirklich die Leute zu uns schickt, die wir eben erbitten, und dann aber natürlich auch auf charismatische Bewegungen der katholischen Kirche zum Beispiel zugehen, auf die katholischen Gemeinden zugehen, um da zu werben oder auch sie zur Informationsveranstaltung einzuladen, auf Gebetskreise. Also da gibt es sicher viele Gruppen, an die man herantreten kann.
Ja, unser Leiter war auch schon in Augsburg, ich auch, mein Mann auch und
sehr
einige
schön.
Auch. Aber hier vor Ort kennen wir keine charismatischen Leute aus der katholischen Kirche.
Tja, da ist es jetzt natürlich schwer, aus ganz anderen Richtungen noch weiter zu helfen, als zu sagen, beten drum und doch nochmal in Augsburg nachzufragen, ob bei Ihnen in der Bewegung nicht jemand ist, der aus der Gegend kommt oder...
Und
mal zu schauen nach charismatischen Gruppen vielleicht vor Ort. Ne?
Und die katholischen Pfarrämter etc., die können einem sicher auch Informationen geben, was es für Gruppen in den katholischen Gemeinden gibt.
Ja, gut.
Gut,
wir wollen uns öffnen.
Ja,
sehr
schön.
Da danke ich Ihnen herzlich dafür.
Ja, bitte.
Ich habe noch zum Abschluss eine kleine Buchempfehlung, die ich sehr hilfreich finde. Leider einen falschen Titel dieses Büchlein hat. Aber sonst auch für den ökumenischen Dialog sehr hilfreich ist, nach meines Erachtens. und auch für diejenigen, die mal ganz kurz wissen wollen, was ist denn eigentlich katholisch, da gibt es von Andreas Theurer, Warum werden wir nicht katholisch? Diesen Titel finde ich unglücklich, aber es ist eine Hilfe festzustellen, es geht um die Frage der Schrift, der Sakramente, was glauben eigentlich die Katholiken, warum glauben sie das und was glauben, was kann man auch als Lutheraner eigentlich glauben. Das geht vom Leben nach dem Tod und die Heiligenverehrung eben bis zu den Sakramenten oder die Zusammenstellung der Heiligen Schrift, die ja nicht vom Himmel gefallen ist, sondern die in der Tradition entstanden ist. Mhm. Und deswegen die katholische Lehre ja auch sagt, Tradition und Schrift. Ja. Und das Pater hilft Bertus, dieses Büchlein.
Genau, ganz kurz am Ende der Sendung dieser Hinweis, Andreas Theurer, Warum werden wir nicht katholisch, irreführender Titel, aber mit gutem Inhalt, haben wir verstanden. Herzlichen Dank, Pater Hubertus, für diese Sendung zum Thema Einheit der Christen oder Für Gott ist nichts unmöglich. Das glauben wir fest, wenn wir uns in diesem hohepriesterlichen Gebet zusammenschließen um die Einheit der Christen. Und wir haben gehört, viele Möglichkeiten gibt es, diese Einheit jetzt schon zu leben. Herzlichen Dank, Pater Hubertus.
Sehr gerne.
Ich bedanke mich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich bin Gabi Fröhlich und Pater Hubertus wird uns noch seinen Segen mit auf den Weg in diesen Nachmittag geben.
Himmlischer Vater, du hast die Einheit gestiftet und du überrascht uns immer wieder neu. Und so bitten wir dich um Bekehrung unserer eigenen Herzen. Und wir bitten dich um die Einheit der Christen und wir bitten dich, dass jeder, der jetzt diese Sendung hört, auch diese Gnade hat, diese Sehnsucht von dir im Herzen zu haben, seinen Teil dazu beizutragen zur Erneuerung der Kirche und zur Einheit der Kirche. Und so segne euch auch zur Einheit in euch selbst und in euren Familien, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.